Gerade schon, nee. Bei uns zu Hause, meine Eltern waren nicht Christen, aber bei uns zu Hause hang ein Schild. Mein Vater war so ein Fan von Sprüchen. Und ein Spruch, der hat mir so mein Leben so mich ein Stückchen begleitet, auch bevor ich Christ wurde. Auf diesem Spruch stand drauf: Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Diese alten Weisheitssprüche, die sind tatsächlich, die sind so. Und ich möchte euch ein Stück von letzte Woche, bevor wir jetzt einsteigen, von meinem Gottesdienst erleben, den ich letzte Woche hier erlebt habe. Es war für mich einschneidend. Ich war dankbar dafür, dass ich das erleben durfte. Die ganze vorige Woche, die war für mich ziemlich schleppend. Ich wusste nicht, wo geht jetzt lang, machst du beruflich weiter, bleibst du jetzt da, wo du bist, oder machst du was Neues, gehst du überhaupt nochmal arbeiten, kein Bock auf Arbeit. Man hat mir gesagt, so ab 60 fängt das an, natürlich, wir haben noch 59, nächste Woche werde ich 60. Man fängt so an, so zu grübeln, ne? Man kommt so langsam so nicht so gut im Quark rein. Und Lebensgedanken macht man sich. Wie geht es weiter mit Gesundheit? Meine Gesundheit geht es nicht gut. Ich habe ja massiv Übergewicht gehabt. Jetzt bin ich runter bis auf 87 Kilo. Also von 107 runter. Also wirklich so dieses, meine Blutergebnisse sind nicht gut und so weiter. Jetzt spielt so alles da rein. Wie geht es eigentlich weiter? Und letzte Woche Sonntag im Gottesdienst, haben wir einen tollen Gottesdienst hier gefeiert. Und nach dem Gottesdienst habe ich ein Gespräch geführt mit einer liebe Schwester, die auf der Suche war nach Jesus. Und ich durfte sie begleiten im Glauben hinein. Sie hat ihr Leben an diesem Sonntag, letzte Woche Sonntag, ihr Leben Jesus übergeben, hier in der Gemeinde. Und ich war unwahrscheinlich dankbar dafür, dass Gott mir auch in solchen Dunkelheiten so Lichtblick geschenkt. Mach dir keinen Kopf. Ich bin da. So toll, oder? Und das wollte ich euch auch so ein Stückchen mitgeben. Auch, da geht es auch gleich drum. Jesus kommt in unserer Stadt, mitten hinein, mitten ins Leben. Stellt euch mal vor, Jesus, da wo Jesus aufschlägt, bewegt sich was. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus geht damals durch Israel durch, kommt nach Jericho und die Stadt ist totale Aufregung. Überall eigentlich da, wo Jesus kommt, ist die Stadt total in Aufregung. Warum eigentlich? Weil sie wissen, da kommt jemand, der gibt uns Hoffnung. Da kommt jemand, der heilt unsere Kranken. Da kommt jemand, der bringt uns nach vorne, der gibt uns Perspektive. Da kommt jemand, da wo Gott greifbar ist. Jesus kommt nach Jericho. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Jesus würde heute nach Rheinhausen kommen. Mitten hinein, mitten ins Leben. Er kommt auf den Marktplatz, auf die alte Bunkeranlage, steht vor dem Marktforum und die Leute strömen dazu. Meine Frage, würden die Leute heute eigentlich dahin gehen? Was meint ihr?
Also ich schon.
Ne? Okay. Würden Leute heute aus dieser ganzen Stadt dahin gehen, um Jesus zu gucken? Ja. Die würden hingehen. Aus Neugierde, klar, die gibt es, aus Neugierde. Und es wird auch Menschen hingehen, auch die wirklich auf der Suche sind. Auch heute noch würde Jesus tatsächlich, glaube ich zutiefst dran, eine Stadt komplett in Bewegung setzen. Denn das bleibt nicht geheim. Und heute sind wir auf Instagram und Facebook unterwegs. Was meint ihr, was da gehypt würde? Jesus kommt in unsere Stadt mitten nach Rheinhausen rein. Ich glaube, die Stadt würde explodieren. Und da habe ich mir gedacht, wow, der Mann hat 2 Milliarden Follower. 2 Milliarden Follower. Und ich bin ja auf Instagram so ein bisschen unterwegs, auf Facebook. Und tatsächlich, wenn man mal so reinguckt, wie voll das ist mit Jesus. Das soll man nicht glauben. Und wie groß die Suche ist nach Jesus. Wir müssen uns nicht zumachen und meinen, die Welt will von Jesus nichts wissen. Gerade jetzt, wo wir in dieser Welt leben, gerade in unserer Stadt, braucht Jesus. In Jeremia steht, suchet der Stadt Bestes. Und das sind nicht die Infrastrukturen, die Straßen oder Büchertische oder was weiß ich, oder Kultur, sondern die Leute brauchen Jesus. Und Jesus ist auf die Suche nach diesen Menschen in dieser Stadt. Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Jesus sie sucht, nicht um zu verurteilen, um sie fertig zu machen, wie scheiße die Leute sind, sondern tatsächlich zu sagen, ich will dich haben, ich will dich haben, ich will, dass es dir gut geht. Das hat mich so in diesem kurzen Abschnitt total fasziniert. Ich glaube, Rheinhausen würde förmlich explodieren, genau wie damals in Jericho. Die, wie ich schon gerade sagte, die Menschen brauchen Hoffnung, gerade heute, wo wir nicht wissen, was morgen sein wird. Aber genug von der Stadt. Hier gibt es noch einen anderen Hauptakteur neben dem Herrn Jesus. Das ist der Bettler. Und wisst ihr, was ich so gut daran finde, dass der Bettler hier keinen Namen hat? Wir können locker in diesen Bettler unseren Namen reinschreiben. Andreas könnte er heißen. Tilly könnte er heißen. Mona könnte er heißen. Angelo könnte er heißen. Judith könnte er heißen. Hey, der könnte deinen Namen tragen. Dieser Hauptakteur, der Bettler, war verloren. Den quälte was, nämlich seine Blindheit. Und ich weiß nicht, was dich quält. Ich weiß nicht, was du gerade mit dir rumträgst. Aber so wie Jesus in das Bettlerleben hineinkam, nicht nur in der Stadt, sondern auch in dem Bettlerleben hineinkam und sich Zeit nahm, trotz des ganzen Aufwühlens, sah er den Menschen und ließ ihn zu sich kommen, weil er geschrien hat, Herr Jesus, Jesus, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich kommen. Und er fragte, hey, was kann ich denn für dich tun, Bettler? Was kann ich für dich tun, Andreas? Vinny, gib mir einen Namen. Ich möchte sehend werden. Andere sagt, ey, der will nur betteln, abzocken. Aber nein, Jesus schaut hinter der Fassade. Jesus schaut nicht, was vordergründlich ist, sondern schaut in das Herz rein. Und das hat mich so bewegt an der Geschichte. Jesus kennt mein Herz durch und durch. Er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Er weiß genau, wann ich mal wieder daneben liege, wann ich wieder zu viel meine Frau ärgern werde und allen drum und dran. So wie der Bettler nach Jesus schrie oder rief, so kannst du auch nach ihm rufen, ihn ansprechen. Du bist gesehen. Er sieht dich. Ich glaube schon, dass Jesus, bevor er nach Jericho reinkam, dass er schon wusste, dass dieser Bettler da saß. Und ich bin mir sicher, dass Jesus, bevor du heute Morgen überhaupt aufgestanden bist, schon wusste, dass du heute Morgen hier bist. Und er genau weiß, was mit dir los ist. Nochmal, Jesus geht es nicht um Fertigmachen. Wie scheiße deine letzte Woche war, wo du gesündigt hast. Oder wo du fehlgeschlagen hast. Oder wo du kacke warst. Oder keine Ahnung. Jesus geht es darum, dass es dir heute Morgen gut geht. Dass du nach Hause gehen kannst und durchatmen kannst. Ich bin geliebt. Gerade in der heutigen Zeit, wo Liebe wirklich immer schwächer wird, braucht der Mensch Liebe. Nicht nur die göttliche Liebe, sondern auch die menschliche Liebe. Ich habe gestern Abend haben wir einen Film geguckt, das ist mein Lieblingsfilm, da heißt Tatsächlich Liebe. Wer kennt den? Tatsächlich Liebe. Das war eine Schnulze, komplette Schnulze. Ja? Totale Schnulze. Und das ist total toll. Totale Schnulze, aber total schön. Und zwar Heathrow, London, riesengroßer Flughafen. Ist ja der größte Flughafen in Europa. Wer schon mal da war, weiß, das Ding ist mega. Und dann so eine Überschrift war Tatsächlich Liebe. Und dann sieht man aus verschiedenen Nationen, wie die Menschen da reinkommen, wirklich reinströmen. Und wirklich, ob es nun Araber sind oder ob es die sind oder diese sind oder die sind, es spielt überhaupt keine Rolle, wie sie Menschen begrüßen in Liebe, wie sie so nach den Menschen sehnen und sich in die Arme nehmen. Und wir Menschen haben Liebe in uns. Wir können auch diese Liebe, die auch in uns ist, die erstmal nicht göttlich ist, sondern aber auch die weitergeben. Auch Menschen zu umarmen. Ach, ich fand das total toll. Dieses Mal geht mein Herz, liefen die Tränen wieder. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ihr lacht. Wenn ich den Film gucke von dieser gesucht und gefunden, ne? Vermisst. Kennt ihr vermisst? Kennt ihr das so vermisst? Ja, das ist doch toll, oder? Ich finde das klasse. Ja, da macht sich ein Bruder oder keine Ahnung, hat seine Schwester schon 100 Jahre nicht mehr gesehen. Und er geht dann zu dieser Frau und sagt, oh, ich will ihn gerne wiedersehen. Und die treffen sich, finden sich wieder. Und dann, ah ja, ich könnte heulen, wenn ich das sehe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich glaube tatsächlich, weil ich so das gerne auch möchte, dass ich mit vielen Leuten mal wieder so Kontakt habe, die ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Und so ist Gott. So ist Gott. Er steht am Flughafen deines Lebens und umarmt jeden Menschen. Und dich auch. Könnt ihr euch das vorstellen? So ist Jesus. Hammer. Und Jesus ist der, der nachläuft, der hinterher rennt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn macht das sehr deutlich. Als der Sohn nach Hause kommt, ist derjenige, der losläuft, der Vater. Läuft ihm entgegen, umarmt ihn mit allem Dreck, den er an sich hat, der Schweinemist und was er noch dabei ist. Und er macht dem Sohn überhaupt keine Vorwürfe. Null. Dann sollten wir uns als Kirche auch gut überlegen, ob wir Menschen Vorwürfe machen wollen oder ob wir Menschen verurteilen wollen. Diese Geschichte bewegt mich schon die ganze Woche, die wir gerade hier machen. Ihr merkt das vielleicht bei mir auch. Wie ich schon gerade sagte, als Jesus den Bettler rief, dachten er, der will betteln. Aber Jesus schaut hinter der Fassade. Was soll ich dir tun? Sagt Jesus. Was soll ich dir tun? Sagt Jesus dir jetzt. Wo sitzt du gerade? Wo sitzt du jetzt gerade in deinem Leben? Was soll Jesus für dich tun? Herr, ich möchte gesund werden. Was soll Jesus für dich tun? Wir müssen aufpassen. Jesus ist kein Wunschautomat. Die Rebecca wird jetzt 32 Jahre alt. Gut, die ist nicht hier, da darf ich jetzt sagen. Ne? Rebecca wird jetzt 32 Jahre alt. Als Rebecca 18 Jahre alt wurde, habe ich meinen letzten Schluck Alkohol getrunken. Ich bin trockener Alkoholiker. Der Suff hat mich über Jahre kaputt gemacht. Wirklich kaputt gemacht. Mal abgesehen vom Übergewicht, mal abgesehen von meiner Aggressivität und sowieso. Meine Ehe waren die ersten 15 Jahre mal die Scheiße. Muss man sagen, oder? Ist so. An Scheiße. Woran das lag? Am Alkohol. Ich wusste das. Ich habe Gott mein Leid geklagt. Herr, du siehst, wo ich bin und wo ich stehe. Herr, was soll ich tun? Und er sagte zu mir, echt? Andreas, du weißt, woran es liegt. Was ist dein Schuh? Ja, der Alkohol, Herr. Dann lass den Alkohol sein. Hör auf zu saufen. Denn Alkohol zerstört dein Leben. Nicht ich oder andere, sondern du zerstörst selber dein Leben, indem du deine Probleme selber nicht anpackst. Es gibt Probleme im Leben, wo ich selber daran schuld bin. Und dann schreie ich nach Gott und Gott sagt, hey, ich bin da, aber komm, wir beide packen gemeinsam dein Problem an. Wir beide packen gemeinsam dein Problem an. Höre auf zu trinken. Höre auf zu rauchen. Und das ist das so. Viele Dinge, die wir erleben, auch in unseren Lebensbereich hinein, wo wir in Schwierigkeiten geraten sind, hausgemacht. Die habe ich mir selber angezogen. Den Schuh habe ich mir selber angezogen. Na klar kann ich zu Jesus gehen und ihn sagen, was los ist. Aber Jesus verlangt ja aber auch von mir, hör mal, dann pack doch deine Probleme an. Ihr wisst, was ich meine? Wir müssen unterscheiden von dem hausgemacht und von dem das, wofür ich nichts kann. Und es gibt tolle Hilfe, auch für hausgemachte Dinge. Da man hingehen kann, wenn man Alkoholprobleme hat, dass man sagen kann, hey, man geht zu einer psychologischen Beratung oder zu jemandem, der einen trocken macht und sagt, ich brauche dich, ich brauche ihre Hilfe. Oder es gibt die Gemeinde, wo man hingehen kann, dass man gemeinsam hilft. Hey, ich komme nicht klar mit meinem Leben, ich komme nicht klar mit meinem Geld. Hey, guck mal nach, wo du so viele Ausgaben hast. Viele Dinge in der Situation, in denen ich stecke, oder gesteckt habe, war ich selbst schuld. Aber ich habe auch die Chance, mit Gott da rauszukommen, wenn ich es auch will. Und dann gibt es Situationen, die nicht verschuldet sind, wie vererbbare Krankheiten oder Unfälle oder was weiß ich. Paulus sagt dazu in 2. Korinther 12, Vers 9, Paulus hat einen Stachel in sich gehabt. Paulus wusste nicht, Paulus wollte so gern den Stachel loswerden. Und Paulus bat Gott 1000 Mal darum, Herr, nimm mir den Stachel weg. Manche nehmen an, oder viele Ausleger nehmen an, dass er sehr mit der Augenkrankheit hatte, eine Augenkrankheit hatte. Man merkt, wie kommen die darauf, weil er in einem Brief schreibt, und dieser Brief ist mit meiner eigenen Hand unterschrieben, wie groß er auch geschrieben ist, mit großen Buchstaben. Daher nehmen die Leute an, dass er eine Augenkrankheit hatte. Und vorher gab es keine Brillen und keine Augenoptiker, wo es eingestellt werden konnte. Aber das hat Paulus echt gehindert, sein Glaubensleben auszuleben, selbst zu schreiben. Paulus hat ja auch einen Sekretär gehabt. Paulus hatte echt schwer gehabt, ja, mit seinen Augen, nehmen wir mal an. Und dann sagt er zu Gott, Herr, nimm doch diesen Stachel doch aus meinem Leben heraus, sodass ich sehen kann, noch mehr für dich tun kann. Und Gott gibt ihm eine Antwort. Und Gott gibt ihm eine Antwort darauf. Wir kennen die Bibel, lasse dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in den mächtig. Sind wir bereit, das auch anzunehmen? Nochmal, wir können vielen Dingen können wir nichts für. Aber hier klingt etwas heraus, Gott wird in mir mächtig. Und für jeden Christen ist das super. Es gibt, der hat keine Arme, keine Beine und keine Arme und keine Beine. Ein Christ, ein Motivator bis zum geht nicht mehr. Der motiviert Menschen, im Glauben hineinzukommen. Dann dieser Junge, der bei Wetten, das so gestürzt und so schwer gestürzt ist. Wie heißt der nochmal? Samuel Koch. Mann, der fällt so aufs Kreuz. Ja, und weg ist er, also kann sich nicht bewegen. Und der Mann ist ein Motivator. Der ist so kräftig, er hat mal gesagt in einem Interview, ich kann jetzt so vielen Menschen Motivation geben, so vielen Menschen so viel Kraft geben, nach vorne zu gehen. Gott wird in den Schwachen mächtig. Oder denken wir an unsere Geschwister in Nordkorea, was sie mitmachen werden. Oder ich habe hier in der Gemeinde gibt es Leute, wo ich sehe, was sie mitmachen. Und so Gott wird sie in sie mächtig und stark wird. Und ich glaube, dass sie Millionen Mal dafür gebetet hat, ach, er nimmt diesen Scheiß weg von mir. Aber ich möchte dir sagen, dass Gott gerade in dir mächtig ist. Und ihr seid so große Vorbilder. So große Vorbilder. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu schnell rede. Paulus konnte deswegen, weil er wusste, dass Gott in ihn stark werden möchte, mächtig werden möchte, Zeugnis machen möchte, konnte Paulus für ihn in seiner Stadt, gut, Paulus war mehrere Städte, aber in seiner Stadt, in seiner Umgebung, in seinen Oikos, in seinem Lebensbereich, konnte er wirken. Die Menschen haben gesehen, boah, guck mal, Paulus, boah, trotz dass er so viel Mist am Stecken hat, wirkt Gott durch und durch. Hey, ist es nicht toll, dass Gott durch dich so wirken möchte, auch in deiner Schwachheit? Ist das nicht toll? Ich finde das klasse. Das hat mir auch geholfen. Und ich habe mir lange gedacht, Mensch, warum habe ich dieses scheiß Alkoholproblem gehabt? Heute weiß ich, mit Menschen zu reden, die Alkoholprobleme haben. Gott geht manchmal ganz schön komische Wege. Aber die Wege sind gut. Oder denken wir an David, König David. Der kam oft so, König David. Na gut, reden wir mal, wo er nicht die Steps in Schwierigkeiten gebracht hat. Das sagt er doch im Psalm 23. Was sagt er? Und wenn ich wandere im Tal der Schatten, bist du bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Oder unser Herr Jesus. Oder Dietrich Bonhoeffer. In der Neuzeit. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit dir gehen und ganz gewiss in jedes neues Jahr. Wow, Gott ist bei dir. Gott ist bei dir und lässt dich nicht los. Aber was ist das Geheimnis bei den Leuten gewesen? Das möchte ich euch mitgeben. So viel. Wieso konnten sie das? Jesus sagt, schau mich an. Seh mich an. Das, was du erlebt hast, habe ich an meinem eigenen Leib erlebt. In Hebräer 4:5 steht, dass Jesus in allem versucht worden ist, was wir auch versucht worden sind. Dass er alles durchlebt hat in Leid und Anfechtung, genauso wie du und ich. Und warum? Weil er genau wissen musste, wie du dich fühlst. Jesus weiß, wie du dich fühlst. Er weiß das, er lässt dich nicht allein. Jesus anschauen. Ein Anfänger und Vollendung des Glaubens und nicht des Meckerns. Oder der Trübsal. Ich wünsche dir vom Herzen, dass der König des Lebens in dein Herzen einzieht, dass er groß wird. Frag dich, wo liegt es an mir? Was kann ich ändern, damit du größer werden kannst in meinem Leben? Und Herr, gebe mir die Kraft, das zu ertragen, was ich nicht ändern kann, was ich leider mit mir tragen muss, damit du mächtig wirst. Leichter gesagt als getan. Aber er ist da. Nochmal, ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen für die kommende Woche. Die Kraft des auferstandenen Herrn mit euch. Amen.